Elben und Zwerge, Trolle und Orks. Ich wette, bei diesen bunten Völkchen fällt Ihnen auch sofort dieser eine Name ein. Tolkien, oder besser gesagt J.R.R. Tolkien. Der Professor aus Oxford hat der Welt einen ganz eigenen Kosmos geschenkt, mit eigener Genealogie und eigenen Sprachen. Und es gibt sogar eine eigene Hobbit-Presse. Die befindet sich aber nicht im Auenland, sondern in Stuttgart, beim Klett-Cotta Verlag nämlich, wo die Werke Tolkiens in deutscher Übersetzung verlegt werden. Aber es steckt noch mehr dahinter und darüber spreche ich mit Stefan Ascani, der beim Klett-Cotta Verlag für die Sparte Fantasy zuständig ist. Herr Ascani, Sie kennen dieses Tolkien-Universum ja mehr oder weniger in- und auswendig. Daher mal so eine kleine Testfrage zu Beginn. Wann beginnt denn eigentlich die Ringgeschichte?
Die Ringgeschichte beginnt nach dem Buch der Hobbit. Im Buch der Hobbit war Bilbo ein junger Mann und jetzt feiert er zu Beginn des Herr der Ringe seinen 111. Geburtstag.
111 Jahre, das ist ja dann auch eigentlich so der Zeitpunkt, da man in Rente gehen darf. Und er zieht sich ja dann auch aus dieser Geschichte zurück und sein Neffe Frodo tritt an. Tolkiens Herr der Ringe ist 1969 erstmals in deutscher Übersetzung bei Klett erschienen, also nur bei Klett. Heute der Nachfolger ist Klett-Cotta. Wie kam denn das eigentlich?
Das ist eine hochinteressante Geschichte und man würde wünschen, hier im Studio wäre Michael Klett, weil es ist eigentlich seine Geschichte. Es ist darum seine Geschichte, weil er als junger Mann, bevor er dann richtig in den Verlag eintrat, eine Reise gemacht hat, unter anderem nach England, nach London und dann nach New York und dann weiter eine abenteuerliche Reise. In London und New York hat er andere Verleger kennengelernt, um in das Geschäft hineinzuwachsen. Und nach einer richtigen Reise in die Wildnis ist er diesem Buch begegnet. Und dann hat er, als er zurückkam, seinem Vater Ernst Klett gesagt, dieses Buch müssen wir machen.
Was hat ihn denn so wahnsinnig überzeugt von diesem Buch?
Ich glaube, es war die Verknüpfung von der Handlung im Herr der Ringe, welche ja ein unglaubliches Reiseabenteuer darstellt, und seinem eigenen Reiseabenteuer, welches er eben gerade bewältigt hat.
Hobbit-Presse, wenn man sich's heute anschaut, da ist nicht nur Tolkien dabei. Da sind ganz viele andere Fantasy-Autoren inzwischen angekommen.
In der Tat haben die ersten Lektoren, die Vorgänger und Vorvorgänger bei der Hobbit-Presse ganz unglaublich tolle Arbeit geleistet. Da ist ein Buch dabei, wie zum Beispiel Die Brautprinzessin von William Goldman. Oder es ist drin Merwin Peake, Gormenghast, eine Trilogie, die sich dreht um ein verwunschenes Schloss in England. Also ganz viele hochgradige Autoren, bis hin dann zu Ted Williams, den meine Vorgängerin in den Verlag geholt hat, und dann später auch Patrick Rothfuss mit seinem Buch Der Name des Windes, welches unglaublich viele Liebhaber hat, dieses Buch.
Patrick Rothfuss wird ja so ein bisschen auch gehandelt wie ein zweiter Tolkien mit seiner Königsmörderchronik.
Ja, er ist insofern ähnlich, als er auch ganz anders ist. Und zwar die guten Autoren, die haben gleichwohl Vorbilder. Ich weiß zum Beispiel bei Patrick Rothfuss aus vielen Gesprächen mit ihm direkt, dass er ein ganz großer Anhänger ist von Dostojewski. Aber das sind einfach ganz großartige Erzähler. Sowohl Tolkien als auch Rothfuss würde es geben, auch wenn es kein Fantasy-Genre gäbe in dem Sinn. Sondern das sind einfach faszinierende Bücher.
Ja, Ascani, wie ist das? Ist dieser Fantasy-Markt hart umkämpft, also was die Autorinnen und Autoren betrifft?
Sehr. Der ist sehr umkämpft. Und zwar ist es so, ich hatte großes Glück, dass ich Patrick Rothfuss bekommen habe, bevor die anderen ihn richtig entdeckt haben. Also gegen einen Verlag musste ich mich dann ein bisschen durchsetzen. Umso erstaunlicher, um noch einmal den Bogen zurückzuschlagen zu Tolkien, ist das, man muss sich vorstellen, die Erstausgabe in England war 1954-55. Und jetzt liegen 15 Jahre dazwischen. Bis die deutsche Ausgabe kommt, das wäre heute unvorstellbar. unvorstellbar. Heute werden Bücher schon verkauft von Agenten, die noch gar nicht geschrieben sind.
Ja, das geht immer ruckzuck, das stimmt. Wie erkennt man denn also einen guten Fantasy-Stoff, sage ich jetzt mal? Also ich denke mal, es wird Ihnen ja auch einiges angeboten und sagen wir mal, das ist ja auch so eine Insider-Geschichte. Wenn man jetzt von draußen guckt, man kennt sich nicht so aus, man kennt vielleicht den Namen Tolkien und denkt sich, das sind überall die gleichen Drachen, das sind überall die gleichen Zwerge, sind überall die Orks dabei. Wo ist denn da jetzt der Unterschied? Genau. Was macht denn das dann so eine Geschichte so besonders, dass Sie sagen, die nehme ich jetzt in mein Verlagsprogramm?
Ich versuche immer, mir Hypothesen zu bilden. So wie Sie gerade gesagt haben, was ist da dran? Eine Hypothese, die Fantasy überrascht den Leser mit dem, worauf er eigentlich schon lange gewartet hat. Das ist ein paradoxer Satz. Das heißt aber, in einem Buch, da kommt in der Tat auf Seite 256 ein Drache um die Ecke, vielleicht hinter einer Felswand hervor, und der Leser sagt, was? Ein Drache? Er hat ja eigentlich die ganze Zeit auf den Drache gewartet. Aber jetzt sagt er was? Und das Buch ist so gut erzählt, dass er das Gefühl hat, das ist der erste Drache, dem ich begegne. Und so ist es auch bei Tolkien. Man muss sich vorstellen, wir haben da einen Ring, wir haben einen Schatz, auf dem liegt ein Drache. Das hat Tolkien ja alles gar nicht erfunden. Das ist ja teils im Nibelungenlied. Er hat es nur erzählt, wie eine neue Geschichte. Das heißt, das Augenmerk liegt eigentlich auf dem Erzählen.
Weil Sie eben gerade sagten, Herr Ascani, ach was, ja, mich erstaunt auch immer, in der Hobbit-Presse gibt es auch immer Neuausgaben von Tolkien. Es gibt überhaupt ganz viele verschiedene Ausgaben. Herr der Ringe, mal dreibändig, mal einbändig und davon auch verschiedene Versionen, abgesehen jetzt auch von den vielen schönen Covern dieser Bücher. Und jetzt gibt es ganz neu Nachrichten aus Mittelerde von Tolkien. Wie erklärt sich das?
Das erklärt sich natürlich damit, dass es zum Beispiel in England immer wieder zum Beispiel illustrierte Ausgaben gibt. Wir haben illustrierte Ausgaben von den berühmten Künstlern Alan Lee und John Howe, die beide maßgeblich die Filmästhetik der großen Verfilmungen von Peter Jackson mitgeprägt haben. Und dann ist das Besondere und auch Angemessene, dass wir beim Herr der Ringe nicht eine Übersetzung im Programm haben, sondern zwei Übersetzungen. Bei ganz großen Autoren ist es angemessen, dass man sich mit mehreren Übersetzungen und auch Überarbeitungen dem Text immer wieder nähert.
Und im September, habe ich gesehen, erscheint bei Clett Cotta, also in der Hobbit-Presse, auch noch ein Band über Natur und Wesen von Mittelerde. Also es sind auch immer wieder Bücher dabei, die uns auch dieses Universum noch mal näher bringen, erklären dann.
Ja, also dieses Buch ist für mich, ich sitze da gerade dran mit den Übersetzern und wir tauschen uns auf, dieses Buch ist für mich eine absolute Sensation. Denn ist herausgegeben aus den Spätschriften von Tolkien, also so die Schriften vielleicht von 69 bis 1973. Und da hat Tolkien wie seine ganze Welt noch einmal überdacht. Und er hat darüber nachgedacht, was habe ich denn da eigentlich gemacht? Da geht's gerade um das Alter von Elben oder was heißt es, dass sie unsterblich sind? Weil manchmal stirbt doch einer. Das wird hier in alle Details ausgeführt.
Wunderbar, da kommt also noch viel mehr auf uns zu in der Hobbit-Presse vom Klett-Cotta-Verlag. Herzlichen Dank an Stefan Ascani.
Vielen Dank Ihnen, Frau Arni.